Vielen Dank, du machst mich nervös, Ralf. Das ist ein Hammertyp. Und ich freue mich auch über unsere Freundschaft, die auch schon gut 25 Jahre die Bekanntschaft ist. Ich war zum ersten Mal in deiner ursprünglichen Heimat, glaube ich, mit dem Studententeam. Dann war ich hier, da war Werner Diehl noch Pastor, auch vor 20, 25 Jahren. Dann unter Lothar Kraus, dann jetzt zweimal. Also es ist eine Ehre für mich, heute hier zu sein. Und als er mich gebeten hat, über das Thema Comeback zu reden heute und oder die Reihe zu eröffnen, wurde ich sehr nervös und habe gemerkt, eigentlich in unseren Gemeinden ist das ganz selten, nach meiner Erinnerung. Das ist gar nicht so das Thema. Ich habe eine theologische Schriftreihe, 120 Themen der letzten 30 Jahre. Und nicht einmal war das Thema Wiederkunft als Thema. Irgendwie, darf ich meine Frau bitten, ist es so, das mache ich nur, damit ihr sie auch mal seht. ihr kennt das vielleicht, das ist eine Schallplatte, ich weiß nicht, die Älteren kennen das noch. Vielleicht geht es vielen Christen so, wie Manfred Siebald damals 1974 schon gesungen hat, wo er sagt, wir haben es uns gut hier eingerichtet, der Tisch, das Bett, die Stühle stehen, der Schrank mit guten Dingen vollgeschichtet, wir sitzen alles zu bestehen. Dann legen wir uns ruhig nieder und löschen müd vom Tag das Licht und singen laut und beten laut, Herr, komm doch wieder und denken leise jetzt noch nicht. Und das ist, könnt ihr euch bei YouTube mal anhören, wer keinen Plattenspieler mehr hat. Magst du es wieder? Ein bisschen geht's uns so. Wiederkunft ist nicht so das Thema und es ist eigentlich ein unheimlich häufiges Thema. Hast du schon mal über die Ankunft von jemand so nachgedacht, dich so danach gesehnt? Ich habe das als Kind schon geübt, nämlich Weihnachten. Ich weiß noch, Weihnachten war für mich der Tag, der beste Tag des Jahres. Ich habe mich so nach diesem Tag gesehnt und eines Tages, wir waren kleine Kinder, weiß ich noch, mit meinem besten Freund haben wir so drüber gesprochen, über Weihnachten, über die Ankunft des Christkindels. Darum ging es uns ja als Kinder. Und da sagte ich zu meinem Freund, weißt du, ich glaube manchmal, dass das Christkindl gar nicht mehr kommt. Dann schaut mich mein Freund an, ui, das ist fei Gotteslästerung. Und da hatte ich richtig Angst, als kleines Kind, dachte ich, was hast du jetzt Böses gesagt? Ja, Ralf hat gesagt, ich ging durch eine schwere Zeit, aber das ist vorbei. Ich hatte eine Chemo im Sommer und die Haare sprießen aber wieder, mir geht es jetzt wieder gut. Und ich erwarte wie alle die Wiederkunft Jesu. Und wir haben schon gehört, und ich habe es heute schon gehört, er kommt auch für dich persönlich, für jeden Einzelnen. Er holt Menschen ab schon seit 2000 Jahren und kommt für sie persönlich wieder. Und Wiederkunft ist kein Randthema. Es gibt eine Folie, die ich habe, das ist einfach nur nicht ein Text zum Lesen, sondern zum Sehen, wie viele Textstellen es gibt. Ich war selbst erstaunt. Ich habe allein über 50 Textstellen gezählt im Neuen Testament, die von der Wiederkunft des Herrn in Herrlichkeit erzählen. Und dann wurde mir erstmal, durch euer Thema wurde mir erstmal wieder bewusst, ich habe zu viel Hebräisch und Griechisch unterrichtet und gar nicht so viel über die Wiederkunft nachgedacht, wie unheimlich wichtig das Thema ist. Der Herr kommt wieder. Und ich habe mir dann gedacht, eigentlich, ich bin Exeget, ich lege Bibeltexte aus seit 25 Jahren, das ist einer meiner Unterrichtsfächer. Und ich wusste irgendwie, ich möchte heute nicht über einen Text predigen, den eine halbe Stunde auslegen, sondern ursprünglich war das erste Lied, das ihr gesungen habt, Psalm 24. Er kommt in der Herr der Herrlichkeit. Sondern ich möchte eigentlich, es kam mir so ins Herzen, worauf kommt es an, wenn er ankommt? Worauf kommt es an, wenn er ankommt? Und dann dachte ich, das war von Anfang an, es kommt darauf an, dass wir Jesus und unseren Vater im Himmel so sehr lieben, dass es nichts Schöneres gibt als die Wiederkunft des Herrn und dass wir das weitererzählen. Das ist keine Drohbotschaft, sondern das ist die Frohbotschaft, dass der Herr der Welt wiederkommt. Und dann ist mir aufgefallen, so hat es Johannes, der Jünger Johannes, gesehen. Und ich habe gesehen, die letzten Worte in der Bibel von Johannes, in der Offenbarung im letzten Kapitel, die lauten, Amen, das ist schon mal eine Bekräftigung. Und dann kommt nochmal ein Ja, das ist wieder eine Bekräftigung. Doppelte Bekräftigung, komm Herr Jesus. Das war das letzte Wort, das wir von Johannes hören, dem Jünger der Liebe, dem Jünger Jesu, dem einem der 12 Apostel im letzten Buch der Bibel. Amen, ja, komm Herr Jesus und die Gnade des Herrn sei mit euch allen. So endet dieses Buch. Und Johannes, also, das ist mir neu da bewusst geworden, liebt Jesus so sehr, dass er sich nichts mehr wünscht als die Wiederkunft seines Herrn, weil er auch weiß, was das bedeutet. Und er ist nicht allein. Man könnte sagen, das ganze NT, das habt ihr an diesen Stellen auch, protestiert gegen eine Kirche, die das Komm aufgibt. Wir müssen es festhalten, immer wieder. Und seit Anbeginn der Christenheit war das Gebet. Und wisst ihr, was das letzte Wort der Bibel ist? Jesu, das ist genau hier an diesem Vers auch in Offenbarung 22. Ja, wieder die Bekräftigung, ich komme bald. Also sein Jünger sagt, ja, Herr, Amen, komm bald. Und Jesus sagt, ja, ich komme bald. So endet unsere Bibel. Das kennen wir, aber es ist in dem Zusammenhang mir gar nicht so bewusst gewesen. Und dann dachte ich, jetzt bleibe ich mal in der Offenbarung. Und in Kapitel 2 sagt er das an die Gemeinde in Pergamon, in Kapitel 3 an die Gemeinde in Philadelphia. Also er spricht Gemeinden persönlich an und sagt, ich komme bald. Dann sagt er es dreimal im letzten Kapitel. Wisst ihr, wenn du abschließt, das letzte Wort Gottes an uns gewissermaßen, und wenn dann dreimal wiederholt wird, ganz zum Schluss, ich komme, ich komme, ich komme, dann ist das eine starke Bekräftigung. Dann ist das wichtig. Deine letzten Worte sind wichtig, wenn du etwas hinterlassen willst. Und Jesus hinterlässt gewissermaßen das. Er hat das dreimal im letzten Kapitel unserer Bibel, Kapitel 22, Vers 7, Vers 12 und Vers 20. Und das Ja, ich komme bald, das letzte Wort überhaupt Jesu in der Bibel, ist eine Bekräftigung. Und es ist auch eine Wiederholung des bereits Gesagten, schon zweimal Gesagten, ich komme bald, ich komme bald. Und das ist jetzt das dritte Mal, dass Jesus das sagt, ich komme bald. Damit sagt der Herr dreimal, wenn er etwas wiederholt, das steht absolut sicher fest. Jesus kommt bald, Jesus kommt, ich komme wieder. Das ist sein letztes Wort nochmal. Das war mir so wichtig, wenn er damit schließt. Wie wichtig muss es dem Herrn sein, dass wir das wirklich im Herzen haben? Und es steht in diesem letzten Kapitel übrigens insgesamt 7-mal. Also das letzte Kapitel Offenbarung ist spannend für unser Thema. 7-mal kommt das Wort kommen vor. 3-mal betont es Jesus selbst. 3-mal erscheint es als Ruf der vom Geist Gottes geleiteten Gemeinde im letzten Kapitel der Bibel, 22, wo es heißt, der Geist und die Braut sprechen, komm. Wer das hört, soll sagen, komm. Und wer der dürstet, der komme. Und wer will, nehme Wasser des Lebens umsonst. Ich glaube, dass das in diesem Kapitel in beide Richtungen geht. Einmal, der Geist und die Braut sprechen diesen Ruf des Johannes, komm, Herr Jesus. Aber es geht auch an die Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Wer es hört, der spreche. Also wer das hört, auch in der Gemeinde, der gibt es weiter und sagt anderen, komm. Und wer Durst hat, der komme herzu. Jesus lädt immer noch ein, bis er kommt. Und er möchte, und der Geist und die Gemeinde, die das Komm nicht preisgibt, die sollen dieses Komm weitergeben. Das ist so quasi die Schlussbotschaft im letzten Kapitel. Und dann, so sollen Christen beten. Und ihr wisst, die Zahl 7, also 7-mal kommt dieser Gedanke im letzten Kapitel. Das ist so auch die Zahl der Vollkommenheit, der Ordnung. So wird ganz am Ende das Thema nochmal betont. Und dann fiel mir ein, im ersten Kapitel der Offenbarung, ist wie eine Klammer, ist es auch 3-mal von Jesus. Also 3-mal sagt Jesus im letzten Kapitel, ich komme. Und 3-mal wird von Jesus im ersten Kapitel der Offenbarung gesagt, dass er der Kommende ist. Der war, der ist und der da kommt. Wisst ihr, ich war 18 Jahre lang Lobpreisleiter in der Gemeinde in Regensburg, wo übrigens Lothar Kraus war später. Und Ralf Pachner auch als Pastoren. Unsere Wege kreuzen sich ständig. Und dann als junger Lobpreisleiter haben wir ein Lied gesungen, das uns sehr gefiel. Vater im Himmel, ja, wir lieben dich. Und ich finde die Melodie immer noch wunderschön. Und eines Tages, Dienstag, war immer Lobpreisprobe, und dann kam der Pastor zu uns. Das war immer, irgendwas ist schiefgelaufen oder er will uns ermutigen. Beides konnte sein. In dem Fall kam er und sagt, Leute, ihr habt letzten Sonntag ein Lied gesungen, das ist nicht biblisch. Und das dachten sie, wie? Sagt er, ihr habt gesungen, der war und ist und der ewig bleibt. Der war und ist und ewig bleibt, heißt es in dem Lied. Sagt, in meiner Bibel steht, der war und ist und der da kommt. Jetzt weiß ich, man kann das natürlich auch anders interpretieren. Aber weil wir gehorsam waren, ich wollte nicht vorne stehen, quasi im Herrn loben und rebellisch sein, haben wir den Text geändert. Und wir haben das Lied dann immer gesungen, der war und ist und der da kommt. Okay, also das war... Aber jetzt denkst du, das war doch vor 2000 Jahren. Ja, wann kommt er denn jetzt endlich? Und da sagen manche, naja, das heißt ja nicht, ich komme bald von der Zeit her in 30 Sekunden, sondern es heißt, ich komme schnell, ganz schnell. Das Wort Tachy im Griechischen kann ja beides bedeuten. Es gibt auch andere Textstellen, wo es schnell heißt, im Sinne, in einem Augenblick, ganz schnell komme ich. Rasch, unerwartet. Und Jesus selbst sagt doch auch, ich komme in Lukas 17 wie ein Blitz. Wenn der Tag kommt, kommt der Menschensohn für alle sichtbar, wie ein Blitz wird er da sein. Das wäre also dieses schnell, dieses plötzlich, dieses unerwartet wie ein Blitz. Damit hätten wir zwar ein Problem beseitigt, dass die Welt schon so lange wartet und manche schon sagen, also das kann ja wohl nicht stimmen, wenn Jesus sagt, ich komme bald und wir warten 2000 Jahre. Und Paulus greift es ja auch anscheinend auf im 1. Thessaloniker 5,2. Ihr wisst selbst ganz genau, dass der Tag, an dem der Herr kommt, so unerwartet eintreffen wird wie ein Dieb in der Nacht. Aber wisst ihr, er fügt noch etwas hinzu. Für die Gemeinde, Jesus sagt, da gilt es aber so nicht. Er sagt, ihr, liebe Brüder und Schwestern, 1. Thessaloniker 5, Vers 4, ihr lebt nicht in der Finsternis. Also kann euch der Tag, an dem der Herr kommt, auch nicht wie ein Dieb in der Nacht überraschen, denn ihr alle seid Kinder des Lichts, Söhne des Lichts. Wenn ich im Licht lebe, das haben wir heute schon gehört, dann verhalte ich mich auch, wenn ich erwarte die Wiederkunft des Herrn, dann lebe ich auch entsprechend in der Erwartung. Ich warte da nicht einfach nur und mache, was ich will, sondern ich ändere mein Leben entsprechend, ich richte mein Leben nach dem Wort Gottes aus. Und er sagt, wenn ihr im Licht lebt und wenn ich im Licht lebe, im Gehorsam Jesu, dann überrascht mich seine Ankunft nie wie ein Dieb, der gerade ertappt wird auf frischer Tat. Und wir fürchten uns da nicht davor, sondern im Gegenteil, wir freuen uns drauf. Ich freue mich drauf. Ein Christ, der sich nicht auf die Wiederkunft Jesu freut, hat ein großes Problem. Und Petrus, und das fand ich jetzt gut, hat übrigens noch eine ganz andere Erklärung für dieses Bald. Er sagt, Gott kommt so schnell wie nötig. Aber er hat noch was vor. Er möchte, bevor er kommt, noch Dinge erledigen, nämlich Menschen retten. Und in 2. Petrus 3 heißt es dann, eins dürft ihr nicht vergessen. Was für uns ein Tag ist, das ist für Gott wie 1000 Jahre. Was für uns 1000 Jahre sind, das ist für ihn wie ein Tag. Wenn manche also meinen, Gott würde seine Wiederkunft hinauszögern, die Zusage, dass er kommt, dann stimmt das einfach nicht. Gott kann sein Versprechen jederzeit einlösen. Er kann jetzt kommen. Aber er hat Geduld mit euch. Da steht übrigens, ich habe ja Griechisch unterrichtet, immer in jeder Predigt ist mein griechisches Wort dabei. Da steht ein Wort, das ist im Hohen Lied der Liebe, in 1. Korinther 13, für die Agape, für die Liebe. Heißt, die Liebe ist langmütig. Das gleiche Wort steht hier. Ich glaube, Gott hat Geduld mit euch, heißt hier. Er ist langmütig, weil er Menschen liebt, weil er Menschen retten will, weil er nicht will, dass jemand verloren geht, sondern dass jeder zur Rettung kommt, zur Erkenntnis der Wahrheit. Also er hat Geduld mit euch und will nicht, dass auch nur einer von euch verloren gehe. Deshalb dauert es für uns, für Gott dauert es ja nicht. Gott lebt außerhalb der Zeit, aber er will Menschen retten. Jeder soll Gelegenheit haben, zu Gott umzukehren. Deshalb bemüht euch, ein reines und tadelloses Leben im Frieden mit Gott zu führen, während ihr darauf wartet. Und denkt daran, die Langmut, wieder das gleiche Wort, die Liebe ist langmütig im 1. Korintherbrief, die Langmut unseres Herrn bedeutet Errettung, nicht Aufgabe seiner Verheißung, sondern er will erretten. Ich glaube, das, was Petrus hier sagt, entspricht ein bisschen dem, was Jesus sagt, wenn er sagt, er bereitet uns Wohnungen im Himmel. Es dauert auch schon lange. 2000 Jahre werden schon Wohnungen gebaut. Ja, die sind schon fertig. Wisst ihr, im 1. Johannes 14, 1 bis 6, ihr glaubt an Gott, glaubt auch an mich. In dem Haus meines Vaters sind viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich es euch gesagt. Denn ich gehe hin, euch einen Platz zu bereiten. Für dich und mich und für dich und für jeden. Und wenn ich hingehe und euch einen Platz bereite, dann komme ich wieder. Wieder das Thema Wiederkunft. Merkt ihr, wie häufig das, wir merken das oft gar nicht, die Bibel durchzieht. Und ich werde euch zu mir nehmen, damit wo ich bin, auch ihr seid. Und wo ich hingehe, wisst ihr. Und den Weg wisst ihr auch. Wir haben hier auf der Erde eine große Wohnungsnot, ein großes innenpolitisches Thema. Aber bei Gott im Himmel gibt es keine Wohnungsnot. Im Gegenteil, es ist wie mit einer Erbschaft. Ich hatte mal geerbt, als ich junger Student war, ja, ich war schon größer, also so Anfang 20 kam die Nachricht, ich habe 400.000 D-Mark Erbe. Als junger Student und du hast nichts zu beißen quasi. Und dann, ich war begeistert und dann kam, habe ich weitergelesen im Nachlassgericht, in dem Schreiben und es sind noch 10, 11 weitere Erben. Und dann kam noch, es hat sich beträchtlich verringert und dann kam noch das, und das war das gemeinste, Erbschaftssteuer. Und zwar 12.000 Mark. Da war schon fast gar nichts mehr übrig. Also ich hatte das Geld auch nicht, hat mein Vater bezahlt. So ist es übrigens jetzt auch im Himmel. Der Vater im Himmel hat unsere Erbschaft bezahlt. Es gibt keine Erbschaftssteuer mehr. Und bei Gott ist es das Gegenteil. Je mehr du zum Erbe einlädst, je mehr Erbberechtigte es geben wird, desto größer wird dein Erbe. Weil Gott genial ist, weil Gott nicht arm ist. Spurgeon hat es mal so gesagt, dass die Wasser der Themse für den kleinen Fisch sind genug für dich. Ein Fischlein, das sich nicht traut, Wasser zu schlucken, damit er die Themse nicht trocken trinkt. Dann sagt der Vater Thames, sagt er dann, er sagt Themse zu ihm, der Fluss, meine Ströme sind genug für dich. Du kannst nehmen von Gott, er ist nicht arm. Also beim Himmel wird unser Erbteil nicht verringert und die Steuern ist auch bereits bezahlt. Und so ist es auch mit unserer ewigen Immobilie. Gott sucht Menschen, die bei ihm wohnen. Und je mehr bei ihm einziehen, desto mehr Wohnungen werden frei und sind da. Und da sagt Jesus, das sagt Jesus den Jüngern. Er wartet, um Wohnungen zu bauen, ist quasi, er will retten. Er möchte Menschen noch hinzufügen, dass es möglichst viele sind. Das haben die Jünger gar nicht so verstanden. Wisst ihr, Thomas sagt dann im gleichen Text dann noch, Herr, wir wissen gar nicht, wohin du gehst. Wir können den Weg doch nicht wissen. Und da sagt er diese berühmten Worte, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit, ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Dann kommt Philippus und sagt, Herr, zeige uns den Vater. Wer ist der Vater? Wie ist Gott? Und dann sagt er, sagt Jesus, so lange Zeit bin ich schon bei euch. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Ich weiß nicht, was für Vorstellungen Menschen haben vom Himmelvater und vom Herrgott. Ich bin ja aus dem katholischen Bereich, aus Traunstein, aus dem Chiemgau. Wir waren alle katholisch. Und da war der Himmelvater in der Verwandtschaft was anderes als das Jesuskindlein. Versteht ihr so ein bisschen? Man hat so ein, wie wenn es zwei verschiedene Welten sind. Der brave Jesus und der strenge Gott, mit dem man manchmal gedroht hat. Und Jesus sagt, wenn du mich siehst, wenn du siehst, was ich mache, wenn du meine Liebe erkennst, dann siehst du, wie der Vater ist. Wer mich sieht, sieht den Vater. Und vor zwei Wochen gab es jemand, Leute, die haben in unserer Gemeinde Gideon-Bibeln verteilt, in der Straße, in der Stadt. Und dann hat einer erzählt, dass sie einen jungen Mann, der etwas fertig war, sage ich mal, dem die Gideon-Bibel geben wollen, vom Gottes Wort erzählt haben. Und dann sagt er, das interessiert mich nicht, Gottes Wort, weiß ich nicht, was da drin steht, brauche ich nicht. Will ich nicht. Und er sagt, nimm einfach mal und schlag auf. Gott redet zu dir. Gott hat dich lieb. Gott ist für alle Menschen. Er sucht dich und er will dich heilen. Er will dir helfen. Er redet zu dir durch sein Wort. Brauche ich nicht. Ja, wie heißt du denn? Ja, ich heiße Philipp. Ja, dann gibt ihm die Bibel. Schlag doch einfach mal auf. Und er hat auf der Straße die Bibel aufgeschlagen, die kleine Gideon-Bibel. Und er hat genau den Vers vorgelesen, Philipp, so lange bin ich schon hier und du hast mich immer noch nicht erkannt. Das ist eine Kunst, den Vers zu treffen. Und Gott weiß, dass der Philipp heißt. Er weiß, wie du heißt, er weiß, wie ich heiße. Und Gott wirkt, so ist unser Gott, er wirkt ständig, um Menschen zu retten. Deswegen ist es kein Widerspruch. Jesus hat das schon vor 2000 Jahren gesagt. Er wirkt, er baut Wohnungen und Gott will, dass keiner verloren geht. Und das Ergebnis dieser Retterliebe lesen wir in Offenbarung 7,9. Eine große Volksmenge, die niemand zählen konnte, aus jeder Nation, aus Stämmen, Völkern und Sprachen. Das ist genial. Gott kommt zum Zug. Gott lässt sich das Heft nicht aus der Hand nehmen. Das größte Opfer der Geschichte, Jesus am Kreuz, bringt auch die größte Ernte der Geschichte. Gott will, dass alle Menschen gerettet werden. Deswegen möchte ich dieses Comeback jetzt zweifach lesen. Einmal, ja, Jesus kommt wieder. Das haben wir ja gesehen, wie er selbst es am Schluss der Bibel betont und in der Offenbarung und wie es so oft vorkommt. Aber ich glaube, es heißt auch Comeback, dass Jesus ruft, komm zurück zu mir. Komm zu mir. Ich wüsste, es gibt ja eine Bäckerei, die heißt Comeback mit E. Die habe ich auf dem Weg vom Römerstraße hier runter gesehen. Aber das ist nicht, was Gott hier meint, auch wenn ich schwäbische Brezen mag. Er sagt, Gott sagt, come back, komm zurück in meine Arme. Und für diesen zweiten missionarischen Aspekt, ich weiß nicht, habe ich noch Zeit, möchte ich ein bisschen zurückgehen an den Anfang der Bibel. Weil mir das wichtig ist, zwei Dinge noch zu klären und dann schließen wir, nämlich Gottes Herz, seine Retterliebe und Gottes Eigenschaft, das Bild, das man von Gott hat. Wer ist Gott? Nochmal zu verstehen. Am Anfang heißt es, am Anfang schuf Gott. Am Anfang schuf Gott, Bereshit bara Elohim. Im Hebräischen sind es drei Worte. Wenn du diese drei Worte glauben kannst, kannst du alles glauben, was danach in der Bibel steht. Wenn einer aus dem Nichts alles schafft, was da ist, wie sollte ihm irgendwas unmöglich sein? Die Bibel beginnt auch nicht mit einem S, das erste Subjekt. S, das wäre Chaos, das wäre eine unpersönliche Masse, ein Urstoff, Materie, die nicht denken kann, die nicht lebt. Die Bibel beginnt mit einem Er, mit einer Person, mit einem Subjekt. Bereshit bara Elohim, Gott schuf. Er ist das erste Subjekt, der lebendige Gott. Und dann fiel mir auf, und dann sind wir wieder am Anfang, und das Letzte, er klammert quasi die Bibel. Das erste Subjekt, der erste Handelnde, der erste, von dem gesagt wird, dass er was macht, ist Gott. Am Anfang schuf Gott. Der Letzte, der sagt, dass er was macht, ist Gott. Jesus, siehe, ich komme bald. Der letzte Vers von Gott in der Bibel. Also er klammert unsere Bibel. Er ist das erste und das letzte Subjekt. Er umschließt sie förmlich. Am Anfang als der Schöpfer und am Ende als der wiederkommende Herr. Das ist unser Gott. Und wir leben jetzt quasi zwischen dieser Erinnerung und der Erwartung, zwischen Niederkunft und Wiederkunft. Schöpfung und Wiederkunft haben miteinander zu tun. Er kommt wieder, und zwar der allmächtige Schöpfer. Der alleinige Gott, der persönliche Gott, der liebt, der Gott der Liebe, er kommt wieder. Gott ist buchstäblich der Erste und Letzte. Und das greift Jesus auch wieder auf am Ende. Das ist ein Zitat aus Jesaja. Aber wir müssen jetzt nicht, ich habe schon viele Bibelstellen, lass mal die mal weg. Sucht mal selbst mit der Konkordanz. Aber am Schluss sagt Jesus, macht euch bereit, ich komme schnell und werde jedem den verdienten Lohn geben. Offenbarung auch wieder 22. Ich bin der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende, das Alpha und das Omega. Und da habe ich eine Folie, die ihr wahrscheinlich kennt. In einer Studie der Universität Cambridge ist es egal, in welcher Reihenfolge die Buchstaben in Wörtern vorkommen. Es ist nur wichtig, dass der erste und letzte Buchstabe an der richtigen Stelle steht. Also wir können diesen Text lesen, obwohl alles falsch ist. Krass, oder? Ich habe ja jahrzehntelang Arbeiten korrigiert von Studenten, von Börianern, von Bibelschülern und habe immer schlechte Noten gegeben für schlechtes Deutsch. Eigentlich würde ich es heute nicht mehr machen. Denke mir, es geht doch auch anders. Aber wisst ihr, Jesus ist Anfang und Ende. Wenn der erste und letzte Buchstabe stimmt, dann funktioniert es. Dann kommst du zurecht, quasi. Dann kann man dich lesen. Wenn Anfang und Ende stimmen, funktioniert auch der fehlerhafte Rest. Lass uns festhalten an ihm, der Anfang und Ende ist. Wenn Jesus uns umhüllt, wenn er Anfang und Ende, wenn er vorne und hinten ist, dann kommen wir ans Ziel. so unvollkommen wir sind, so viele Fehler ich auch mache. Gehen wir weiter nochmal zu Genesis 1,26. Ihr wisst ja, die Schöpfung am Anfang, Gott sprach, es werde, es sei, es werde die Wasser wimmeln, alles geschieht sofort. Es kann nichts schief gehen. Und dann ist plötzlich wie so ein Moment der Pause. Lasst uns, der Vater, der Sohn, der Heilige Geist, einen Schluss, lasst uns Menschen machen. Das ist ganz anders formuliert als alles bisherige. Weißt du, wenn ein Hundeembryo, da wird immer ein Hund. Das kann nicht schief gehen. Aber aus einem Menschenembryo, da könnte auch mal ein Unmensch werden, weil er einen freien Willen hat. Dass der Mensch ist quasi mit der Entscheidung, lass uns die Menschen machen. Er sagt, entscheidet sich Gott für den Menschen. Du bist quasi Wunschkind Gottes, aber auch sein Risiko. Deswegen ist Jesus am Kreuz gestorben. Aber das war damals schon klar. Deswegen dieser Moment des Innehaltens. Doch, wir wollen. Wir wollen dieses Kind. Lass uns Menschen machen. Ich habe mal als kleines Kind eine Lampe zerschlagen und meine Mutter wusste das. Auch als kleines Kind war ich auch noch nicht getauft oder noch nicht gläubig. Getauft war ich schon, aber ich war noch nicht im Geist. Und dann hatte ich eine Stange, mit der man die Treppenboden aufmacht. Wie nennt man das? Die Bodenklappe. Und ich habe da, und daneben war eine Kugellampe im Flur. Und meine Mama, schlau wie sie, sagt, leg das weg, du machst nur was kaputt. Und ich sage, nein. Und in dem Moment zerschepperte die Lampe. Und dann dachte ich, jetzt kommt die Gerechtigkeit. Ich hätte mich selber bestraft. Dachte, das habe ich jetzt verdient. Da hat sie mich angeschaut und gesagt, wisst ihr, du und deine Schwester, ihr seid nicht aus Zufall hier. Ihr seid hier, weil wir euch wollten. Ihr seid unsere Wunschkinder. Und ich habe noch gar nicht verstanden, was es, das Wort habe ich noch nie gehört, Wunschkind. Aber es hat was in mir gemacht. Und erst Jahrzehnte später habe ich mich so richtig darüber gefreut. Was ist das für ein Geschenk zu wissen? Das haben viele nicht gehört von ihren Eltern. Und sie hat mich nicht bestraft. Sie ist weggegangen und gesagt, ihr seid unsere Wunschkinder. Ich weiß auch nicht, wie sie dabei fühlte, aber es fühlte sich für mich gut an. Und Gott sagt auch, wir machen so viel kaputt. Aber Gott sagt, du bist mein Wunschkind. Und die Lampe hat mein Sohn bezahlt. Und dann schuf Gott, also lasst die Menschen da sind, einen Garten, ein Gartenheiligtum, mit dem er nahe sein wollte, das Paradies. Und er wollte Gemeinschaft mit den Menschen. Das erste Himmel auf Erden, wo Mensch und Gott sich begegnen konnten. Und dann kam der Sündenfall und so vertrieb Gott den Menschen aus diesem Paradies und der Ort wurde bewacht und so weiter. Und Jesaja 1, das Buch Jesaja beginnt quasi mit dieser Klage Gottes. Kinder habe ich großgezogen. Das ist der erste Vers in Jesaja. Aber sie haben mit mir gebrochen. Wie schmerzhaft muss das für Eltern sein, wenn Kinder mit einem brechen? Und das ist das, was Gott empfindet und in Jesaja sagt. Das ist quasi auch ein bisschen diese Paradiesgeschichte. Das Paradies ist jetzt verschlossen. Am Ende bleibt das Paradies bewacht von Wächterwesen und dem Schwert Gottes. Aber was Gott macht, er öffnet neue Wege in Abraham, in dir sollen gesegnet werden, in der Stiftshütte, in dem Zelt der Begegnung, im Tempel und jetzt in der Gemeinde. Die Gemeinde ist quasi jetzt der Himmel auf Erden, wo Mensch und Gott sich begegnen können, wo Gott herabkommt. Und bis jetzt Jesus, der Weg, der wirklich als Weg genannt wird, deswegen habt ihr einen guten Namen, Via, lateinisch zumindest, wenn es lateinisch gedacht ist, der Weg zum Vater, das Tor ins Paradies wieder öffnet. Und Gott ruft jetzt in seinem Sohn, come back, komm wieder zurück. Also Gott hört nicht auf zu werben und seine Wunschkinder wieder zu sich zu holen. Und worauf kommt es also jetzt an, wenn er ankommt? Ich wünsche mir, dass wir Jesus von Herzen lieben und neu lieben und uns danach sehnen, egal in welcher Krise wir stecken oder egal in welcher Kirche wir sind, dass eine Sehnsucht nach der Nähe Gottes entsteht, stellen wir Jesus an die erste Stelle. Ich glaube, wenn Menschen nur erkennen würden, wie er ist, sie würden ihn suchen, wie es in Markus 1 mal heißt, alle suchen dich, heißt dort, weil sie erfahren haben, wie das ist, wenn man in Jesu Gegenwart ist. Und lest mal das Hohelied. Ich deute das auf Jesus. Ich bin da, das ist jetzt ganz unexegetisch, aber das ist mir egal. Ich deute das auf Jesus. Da heißt es im Hohenlied 5, was hat dein Geliebter einem anderen voraus? Oder sagen wir, was hat Jesus anderen Lehrern voraus? Und dann sagt sie, Also nochmal, die wiederholen das. Was hat dein Geliebter allen anderen voraus, dass du uns so beschwörst? Und dann sagt sie am Schluss, sie beschreibt ein ganzes Kapitel lang seine Schönheit, seine Qualitäten. Und dann sagt sie am Schluss, alles an ihm ist begehrenswert. Das ist Jesus, alles an ihm ist begehrenswert. Da steht ein Wort Anmut, Lieblichkeit. Alles an ihm ist Anmut, alles an ihm ist Lieblichkeit, alles an ihm ist begehrenswert. Das ist mein Geliebter, das ist mein Freund. Und dann sagen sie, wo ist er hingegangen? Wir wollen ihn mit dir suchen. Alle suchen dich. Ich glaube, das ist ein Bild, wenn man Jesus wirklich kennen würde, wie begehrenswert und lieblich er ist. Wir würden uns danach sehnen und wir würden, der letzte Vers dann, oder in Kapitel 6 geht es dann weiter im Hohenlied, wir suchen ihn mit dir. Dann würden Menschen, noch mehr Menschen sich auf die Suche machen. Worauf also kommt es an, wenn er ankommt? Noch eine Bibelstelle in Philipper 3,9. Mit ihm möchte ich um jeden Preis verbunden sein. Mit Jesus. Deshalb versuche ich jetzt nicht mehr durch meine eigene Leistung, durch das genaue Befolgen des Gesetzes vor Gott zu bestehen. Was zählt ist, dass ich durch den Glauben an Christus von Gott angenommen werde. Darauf will ich vertrauen. Um Christus allein geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen. Ich will die Kraft seiner Auferstehung erfahren, aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen und mein Leben ganz für Gott aufgeben, so wie es Jesus am Kreuz getan hat. Dann werde ich mit allen, die an Christus glauben, von den Toten auferstehen. Ich glaube, um so beten zu können, müssen Menschen erstmal verstehen, wie Gott ist. Deswegen erlaubt mir noch meinen letzten Gedanken und dann bin ich auch schon fast fertig. Ein mir gut bekannter, ein Schwabe, ein Pastor hat berichtet von einer Gemeindestunde zum Thema Gottesbilder. Und dann also lud er zum Austausch ein und so, also was hast du so für Bild von Gott? Und dann lachten einige, weil sie dachten, wir sind alles Christen, ja, was soll man da hier groß reden? Wir wissen, wie Gott ist. Und dann kam aber eine ältere Schwester, die ältere Schwester aus der Gemeinde, und erzählte von ihrer Jugend und ihrem Opa, der damals eine prägende Figur dieser Gemeinde war. Also nicht dieser Gemeinde, sondern. Dann sagte er, Rauchen war streng verboten, also haben wir es heimlich gemacht, damit der Opa es nicht merkt. Und dann stockte sie, es kamen ihr die Tränen, als ihr plötzlich klar wurde, eigentlich denke ich so auch über Gott. Was Spaß macht, verbietet er, also tun wir es heimlich und hoffen, nicht erwischt zu werden. Eine langjährige Christin. Also welches Gottesbild, und jetzt ist es spannend, was hat Gott selbst für ein Gottesbild von sich? Da gibt es einen Text in der Bibel, das ist quasi die wichtigste Selbstcharakterisierung Gottes in der Bibel, wo Gott sich selbst vorstellt, wer bin ich? Was ich jetzt heute nicht so gemacht habe, Ralf, weil ich bin nicht wichtig. Aber Gott sagt einmal, wer bin ich und wie bin ich? Und das ist diese Selbstvorstellung ist in 2. Mose 34. Gott zieht an Mose vorüber und dann sagt er, das ist so die sogenannte Gnadenformel, Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und groß an Güte und Treue. Barmherzig oder freundlich und gnädig stehen hier. Voller Liebe, voller Güte steht hier. Sich jemand liebevoll zuweisen, Mitleid haben, sich erbarmen. Und Emmet, Zuverlässigkeit, Treue, Wahrheit. Das kennzeichnet den Gott des Alten Testaments, so beschreibt Gott sich selbst. Das war Jesu Gottesbild. Das ist Jesus. Wer mich sieht, sieht den Vater. Ja, das ist das Vaterbild Jesu. Ich bin begeistert von unserem Gott. Gefragt, wer er selbst sei, sagt er, also ich bin mitfühlend, barmherzig, voller Güte, Liebe und zuverlässiger Treue. Das ist euer und das ist mein, das ist unser Gott. Der wiederkommt, das ist auch Gottes Sohn, Jesus Christus. Wenn wir daran festhalten, ist auch ein Leben in froher Erwartung des Kommens Jesu möglich. Als ich, letzter Gedanke, ein Zeugnis gelesen habe, das schon sehr lange her zurückliegt, einer Indianerin, die war blind und lahm. In Worten, die konnte weder sehen noch gehen. Eine Hopa-Indianerin, Tante Fanny Lack, 1920 mit 100 Jahren, du bist nie zu alt, nahm sie Jesus als ihren Heiland an und wurde geheilt. Sie konnte dann wieder sehen und laufen. Und was macht die Frau, die alte Dame? Die wurde eine unermüdliche Evangelistin. Vom Geist beseelt erzählte sie von Jesus. Anfangs konnte man gar nicht glauben, dass sie es war, weil sie sehen und gehen konnte. Also die hat eine Heilung erlebt mit über 100 Jahren. Und sie tanzte im Geist, lobte Gott und sagte den Menschen, Jesus hat mich gerettet und mich mit dem Heiligen Geist erfüllt. Jetzt fühle ich mich wieder wie ein junges Mädchen. Das ist ja schon ein Wunder Gottes. Aber es ist auch ein, da war sie über 100. Sie war bereit, ihrem Herrn und Erlöser zu begegnen auch. Und am Ende, 1929, da war sie 109, hat ihr jemand in ihrer Muttersprache gesagt, der Angel Spirit, Jesus, kommt wieder. Er kommt bald wieder. Für dich. 109-jährige Frau, da reißt sie ihre Arme hoch und jubelt, oh glory. Und so ist sie dann auch gestorben. Jesus kommt bald, oh glory. Ist das unsere Reaktion? Haben wir es hier uns gut eingerichtet, wie es im Lied von Manfred Siebald hieß? Oder freuen wir uns, wie Titus schreibt im zweiten Kapitel, wir warten darauf, dass sich unsere wunderbare Hoffnung erfüllt, dass unser großer Gott und Retter, Jesus Christus, in seiner ganzen Herrlichkeit erscheinen wird. Wir warten drauf. Während der ganzen Zeit der Predigtvorbereitung habe ich einen Chorus im Sinn gehabt, den habe ich auch immer wieder gespielt für mich. Der ist so alt, dass ihn ja kaum mehr Leute kennen. Nur Babyboomer kennen den noch. Das Höchste meines Lebens ist dich kennen, dich lieben, dir dienen. Das ist auch die richtige Reihenfolge. Wenn ich Jesus kennenlerne, dann werde ich ihn lieben. Und wenn ich ihn jemanden liebe, will ich ihm auch dienen. Und das ist vielleicht oberflächlich betrachtet ein sehr simples Lied, ein sehr einfaches Lied. Und es reicht jetzt nicht heran an Befehl, du deine Wege oder Jesu, meine Freude. Aber trotzdem, was wäre, wenn das Lied, wenn wir das wirklich ernst nehmen, wenn es im Leben Wirklichkeit wird, können wir dann von Herzen sagen, das Höchste meines Lebens ist dich kennen, ist dir dienen, Herr. Wie sieht dein Leben aus, dessen Höchstes es ist, Jesus zu lieben? Wie sieht dein Dienst aus, wenn das Höchste ist, Jesus zu dienen und wenn dein Gottesdienst zum Höchsten deines Lebens wird? Lass uns jetzt einfach eine Zeit nehmen, wo wir eine Antwort geben. Vielleicht habt ihr auch, wenn ihr wollt, Zeit zu beten mit dem Gebetsteam und einfach zu Gott zu kommen und sagen, ich möchte mein Herz ganz neu ausrichten. Ich möchte es im Herzen tun, was wir gehört haben, nämlich Jesus kennen. Paulus sagt ja nicht, ich habe ihn nie gekannt. Er sagt, ich will ihn immer mehr kennenlernen, Philippa. Also das kannst du auch als langjähriger Christ beten. Ich möchte dich mehr und mehr kennenlernen. Weil wir haben ihn noch lange nicht, keiner von uns hat ihn erschöpfend kennengelernt und ausgelotet. Seine Tiefe, Höhe und Weite. Und so wie Paulus sagt, wir wollen Jesus neu kennenlernen. Dann wollen wir neue Liebe haben. Und dann wollen wir, so wie das Mädchen im Hohen Lied sagen, so ist er, das ist mein Geliebter. Amen. Lass uns beten. Halleluja, Jesus. Ich danke dir, Herr, dass du da bist. Ich wünsche mir, Herr, dass es wirklich nicht mehr ein Randthema ist, das wir oft verdrängen im Alltag. Und ich danke dir für den Mut dieser Gemeinde hier, das zum Thema zu machen, Comeback. Ja, Herr, danke, dass du wiederkommst und danke, dass du Menschen retten möchtest und rettest, Herr. Danke, dass wir hier stehen dürfen vor dir und dass wir uns freuen dürfen, Herr. Und danke für dieses Zeugnis auch. Oh Glory, dass du ein Gott bist, der Wunder tut, der heilt und der barmherzig und gnädig ist. Und wir brauchen deine Gnade immer wieder neu. Jeden Tag, Herr. Halleluja. Koramasetishinich.